Hallo und herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil der Sendereihe Kolonialismuskritik vor Ort, Freiburg postkolonial. Heute zum Thema Kolonialismus, Ethnologie und der Raub von Kulturgütern. Dazu hört ihr einführend ein Interview mit dem Historiker Christoph Seidler über die Zusammenhänge von Ethnologie und Kolonialismus. Dann beschäftigen wir uns mit der Herkunft der Ethnographika im Freiburger Adelhauser Museum. Mit welchen Mitteln kamen die Objekte aus der Südsee nach Freiburg? Abschließend gibt es ein Interview mit Lena Blosert von der Kulturkooperation in Hamburg über die Kampagne Nofretete geht auf Reisen. Minimalziel der Kampagne ist die Ausstellung der berühmten Nofretete und anderer geraubter Kulturgüter in ihren Herkunftsländern. Die koloniale Expansion Europas im 19. Jahrhundert und die Entwicklung der Ethnologie als Wissenschaft gehen Hand in Hand. Der Historiker Christoph Seidler erläutert uns die Rolle der Ethnologie im Kolonialismus und in der Debatte um Kolonien für Deutschland. Die europäische Expansion und die koloniale Durchdringung des Südens im 19. Jahrhundert verläuft ja ziemlich zeitgleich mit der Entstehung der Ethnologie als Wissenschaft. Gibt es da Zusammenhänge?
Ethnologen selber verweisen bei der Frage immer gern darauf, dass ihre wissenschaftlichen Vereinigungen etwa um 1840, 1850 gegründet wurden, also gerade in Bezug auf Deutschland eine Weile bevor Deutschland ins koloniale Geschehen eingegriffen hat. Andererseits muss man eindeutig sagen, dass der Aufschwung dieser ethnologischen Wissenschaft und vor allen Dingen ihre Art und Weise, Material zu beschaffen und das auch in großen Mengen ohne den Kolonialismus eigentlich nicht denkbar ist. Dass der Kolonialismus sozusagen die Entstehungsbedingung dafür ist, dass Ethnologie dann tatsächlich zu der eigenen Wissenschaft geworden ist, die sie dann zumindest ab 1920 tatsächlich ist.
Andersrum kann man auch sagen, dass die Ethnologie dann den Kolonialismus gestützt hat?
Also ich selber sehe das eigentlich als völlig unentwirrbares Geflecht. Bezogen wird sich immer auf große Forschungsreisende vom Kapitän Cook, der auch hier bekannt ist, mal angefangen. Also Kapitäne, die in eigener Mission sich als Wissenschaftler betätigt haben, zu erkunden, was denn dort für Völkchen an den Küsten leben. Das war von Anfang an ein Gewaltverhältnis. Die kamen mit ihren Schiffen und ihren Gewehren und haben dort dann zum Beispiel Tauschverhältnisse oder Einkaufsverhältnisse entwickelt, wie man denn nun an Gegenstände kommt, die diese Völkchen charakterisieren sollten. Das ist schon lange vor dem Kolonialismus ein Gewaltverhältnis gewesen und der Kolonialismus selber hat dann in allen Ländern, die Kolonialmächte waren, denjenigen, die diese Wissenschaft dann als Wissenschaft fortgeführt haben, Möglichkeiten eröffnet, die vorher so noch nie da waren. Also gerade für die deutsche Ethnologie kann man sagen, dass sie ab 1905, also nachdem die deutschen Kolonien weitgehend befriedet waren, in etwa zum Beispiel im Berliner Museum sind zwischen 1905 und 1917 400% mehr an ethnografischen Gegenständen eingelaufen als in den Zeiten, als es noch nicht befriedet war.
Die deutschen Ethnologen haben sich ja anfangs eher noch zurückhaltend gezeigt gegenüber dem Kolonialismus.
Tatsache ist, dass die deutschen Ethnologen in ihrer Mehrheit in den Museen saßen, von dort Sammelanleitungen verfasst haben, die dann an alle möglichen Menschen in den Kolonien, seien es Händler, Soldaten, Missionare, geschickt worden sind, sehr akribisch verfasst, was sie denn alles brauchen von den dort lebenden Menschen. Seien es Gebrauchsgegenstände, seien es Körperteile, seien es Kunstgegenstände. Selber gefahren sind nur sehr wenige deutsche Ethnologen in der deutschen Kolonialzeit und darauf bezieht sich dann immer diese rückblickende Einschätzung. Die aber gefahren sind, da gibt es welche, wie zum Beispiel Richard Turnwald, der dann dort vor Ort von dem dortigen deutschen Gouverneur sehr wohl in die Pflicht genommen wurde, er solle doch mithelfen aufzuklären, warum denn die einheimische Bevölkerung auf dieser Südseeinsel so schnell stirbt, weil sie als Arbeitskräfte dann für die deutsche Plantagenwirtschaft nicht mehr greifbar sind. Und insofern war derjenige, der dann als Ethnologe dort war, vor Ort sehr wohl mit Fragen der kolonialen Wirklichkeit befasst.
Gab es dann nicht auf der anderen Seite diese Gegenbewegung dazu, dass die Ethnologen auch ein bisschen Angst hatten um ihr Forschungsobjekt, ne, die unberührten Völker in Afrika oder in der Südsee?
Also was sehr schnell aufkam, war ein neuer wissenschaftlicher Begriff, das ist der des Kulturwandels. Also man hat gesehen, dass nach dem Zusammenprall mit dem Kolonialismus die Menschen dort, wenn überhaupt, nicht mehr so weitergelebt haben wie vorher. Und das wurde dann als Kulturwandel untersucht. Angst, also von deutscher Seite zum Beispiel vor der Entstehung des Stehkragen-Neger-Typus, ist nur mal ein Beispiel, also ein europäisierter Neger, den man so nicht haben wollte, war im Grunde der eurozentrische Herrschaftsblick auf die minderbegabte Rassen, die man irgendwie einhegen solle und möglichst nicht zu nah an sich heranlassen kommen soll.
Also es gibt eigentlich keine Ansätze, dass sich die Ethnologie dem Kolonialismus gegenüber kritisch gezeigt hätte.
Also in der deutschen Ethnologiegeschichte fängt das frühestens 1970 an. Es gibt in Frankreich Beispiele schon 1930, wo mitreisende Ethnologen diese Art von Raub kritisieren. In Deutschland selber wird das noch in den 1960er mit wissenschaftlichen Terminologie wie als kulturgeschichtlich normales interethnisches Kontaktverhalten gerechtfertigt.
Zeitweise spielt ja auch die biologische Anthropologie eine Rolle in der Ethnologie.
Die Fachgeschichte versucht das auch immer gern auseinanderzuschreiben. In der Zeit, wo das entsteht, etwa kurz nach dem 19. Jahrhundert, ist die Trennschärfe zwischen Ethnologie und Anthropologie noch nicht so groß, dass man das so einfach tun könnte. Also Eugen Fischer mit seiner berühmt gewordenen Studie über die Mischlingsbevölkerung in Rehoboth, im damaligen Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, hat sich selber als Völkerkunde genauso gefühlt wie als Anthropologe auch, obwohl es reine anthropologische Studien waren.
Wie verhielt sich denn die deutsche Ethnologie nach 1919, also nach dem Verlust der Kolonien?
Es ist schwierig, da die deutsche Ethnologie über einen Kamm zu scheren. Aber es gibt eindeutig Hinwendungen, dass mehr als zuvor Rassentheorien im Umlauf waren und auch wichtig genommen wurden, dass ein Teil der deutschen Ethnologen es für normal gehalten haben, dann am eigenen germanischen Rassenkörper Forschungen durchzuführen, wie zum Beispiel in Polen. Also versucht wurde, die deutsche Rasse gegen andere abzugrenzen. Das, was sie vorher in der Südsee gemacht hatten, wo sie dann Schwarze gegen Halbbraune abgegrenzt haben, wurde dann auf deutschem Boden weitergeführt. Schon im Ersten Weltkrieg wurden Rassenuntersuchungen an Kriegsgefangenen in deutschen Kriegsgefangenenlagern durchgeführt von Anthropologen, die aber bis 1945 dann zum Beispiel Leiter waren eines Instituts für Völker- und Rassenkunde, wie Ethnologie ohnehin unter diesem Logo firmiert hat.
Wie verhielt sich denn die Ethnologie im Nationalsozialismus?
Also ein Teil hat, wie gesagt, diese selbstbezogene Forschung am deutschen Volk durchgeführt. Andere haben die Traditionslinien weitergepflegt. Man ist auch viel noch gereist nach Afrika oder in die Südsee. Und es gab eine, allerdings auch relativ kleine Tendenz, die das Objekt der Völkerkunde gemäß den NS-Kriegszielen im Osten ausgemacht hat und dann Grenzfragen des deutschen Volkstums zum polnischen zum Beispiel versucht hat, theoretisch zu erörtern unter Stichworten wie Assimilation, Umvolkung, Volkwerdung oder Ähnlichem. Das große Projekt deutscher Völkerkunde war ab etwa 1938, 39 unter dem Signum, das gedacht wurde, der Krieg wird gewonnen und man erhält seine Kolonien zurück, dass daran gearbeitet wurde, diese Rekolonialisierung wissenschaftlich vorzubereiten. In einigen Schriftgut ist zu lesen, man müsse in den neu zu erwerbenden Kolonien auf jeden Fall eine andere Politik machen wie Frankreich, keine Assimilation und keine Rassenmischung, sondern eher eine Politik wie die Briten, allerdings besser, wozu der Deutsche auch besonders berufen ist, weil er gleichzeitig Kamerad und Herr sein könne.
Aber wie verhielt sich denn die Ethnologie in Deutschland nach 1945 zum Kolonialismus und zur kolonialen Vergangenheit?
Auf lauter werdende Kolonialismuskritik auch in den eigenen Reihen, die natürlich zusammenhängt mit den dann ansteigenden Dekolonialisierungskriegen, so reagiert, dass sie sagt, Kolonialismus ist sozusagen dem Menschen natürlich beigegeben und im Grunde sei das ja jetzt domestiziert. Und das wurde erst in den, also nachdem quasi die Generation von Völkerkundlern aus biologischen Gründen nicht mehr im Amt war, etwa Ende der 60er, 70er Jahre hat sich das verändert.
Wie ist heute der Umgang damit?
Soweit ich sehe, gerade umgekehrt, dass man durchaus schuldbewusst ist, aber dadurch auf eine andere Art und Weise ein merkwürdiges Verhältnis zu seinen Forschungsobjekten pflegt, also dass man immer versucht, schützend in deren Entwicklung einzugreifen.
Kunstschätze, Waffen, Werkzeuge, Körperteile. Kolonialisten und Forscher verschiedener Couleur sammelten, was ihnen in die Finger kam. Dabei belieferten sie auch eifrig das Freiburger Völkerkundemuseum. Ihre Motive und wie sie dabei vorgingen, beleuchten wir im folgenden Beitrag, der auf einer Arbeit der Freiburger Ethnologin Margarete Brüll beruht.
Viele Stücke des städtischen Freiburger Adelhauser Museums für Natur- und Völkerkunde gehen auf Erwerbungen in den deutschen Kolonien zurück. So enthält die Ozeaniensammlung eine große Anzahl von Objekten, die in den Jahren kurz nach der Gründung des Museums 1895 erworben wurden. In dieser Zeit sicherte sich das Deutsche Reich seine sogenannten Schutzgebiete im Pazifik. Die Ethnologin Margarete Brüll hat sich intensiv mit der Herkunft der Ozeaniensammlung befasst. Ihr Artikel »Ethnographiker am Adelhauser Museum als Erbe des Kolonialismus« ist Grundlage dieses Beitrages. Er ist nachzulesen auf www.freiburg-postkolonial.de. Die in der Kolonialzeit gesammelten ethnografischen Objekte sollten immer vor allem die Kultur der anderen dokumentieren. Daher war die Frage, auf welche Art die Kulturgüter erworben wurden und wie sie in die Völkerkundemuseen gelangten, bisher nicht von größerem Interesse. Richtet man sein Augenmerk jedoch darauf, werden die persönlichen und politischen Verwicklungen der Europäer sichtbar und ihre Haltung zu den anderen, ebenso wie ihre Verstrickung in koloniale Verbrechen. Der Blick auf die Geschichte der ausgestellten Kulturgüter ist auch ein Blick auf die eigene Geschichte. Das Sammeln von Ethnographika aus dem Pazifik kam um die Jahrhundertwende in Mode. Objekte wurden nach Europa geschickt, um die Lebensumstände sogenannter primitiver Völker zu dokumentieren. Diese galten nicht als handelnde Subjekte, ihre Kultur wurde als geschichtslos angesehen, als unverändert bis zum Auftauchen der Weißen. Der Bedrohung dieser Unberührtheit durch die weißen Kolonisatoren begegneten diese, indem sie eifrig materielle Zeugnisse der untergehenden Kulturen sammelten.
Wie wurden also Ethnographika aus Neuguinea, dem Bismarck-Archipel oder Mikronesien beschafft? Margarete Brüll schreibt dazu:
Im Pazifik waren es die Strafexpeditionen der Kolonialverwaltung, die oft eine reiche Ausbeute für europäische Sammler ergaben. Auch das Freiburger Museum besitzt Objekte, die aus dieser Quelle stammen. In der brutalsten Form hieß das, die Besitzer zu töten oder von ihrem Besitz zu verjagen, um diesen anschließend zu plündern. Diese Methode war durchaus üblich. Aber selbst bei Objekten, die auf mehr oder weniger legale Weise durch Kauf oder Tausch erworben wurden oder sogar ein Geschenk waren, bleiben die Beteiligten namenlos im Hintergrund. Dem Akt der Aneignung wird keine Bedeutung zugeschrieben. Die Stadt erwarb die Bestände für das Museum auf verschiedenen Wegen. So erhielt sie Geschenke von großzügigen Bürgern und Bürgerinnen, die sich mit Freiburg verbunden fühlten, auch wenn sie nicht mehr hier lebten. Weiterhin wurden Sammlungen von Personen gekauft, die aus den Kolonien zurückgekehrt waren, oder von professionellen Händlern. Offiziere der kaiserlichen Marine waren begehrte Lieferanten für Ethnographika aus der Südsee. Sie kamen während ihrer ein- bis zweijährigen Dienstzeit weit im Gebiet herum, auch wenn sie selten länger an einem Ort blieben.
Im Folgenden stellen wir die Geschichte einer Sammlung von Walter Brandt aus Neuirland und den Admiralitätsinseln dar. Er hatte von Juni 1901 bis Juli 1902 als Navigationsoffizier auf der SMS Cormoran die Südsee befahren. Die erste Aufgabe des Südseekreuzers war eine Strafexpedition.
Sie war die Antwort der deutschen Kolonialmacht auf die bis dahin erfolgreichen Versuche der St. Matthias-Insulaner, sämtliche Weißen von ihrer Insel fernzuhalten. Sie scheint zum Prüfstein für die Demonstration militärischer Übermacht geworden zu sein. Es wurden 85 Einheimische getötet und 16 gefangen genommen. Die Gefangenen waren Frauen und Kinder. Die Einwohner galten als besonders wild und so rühmte man sich 1905, dass man es geschafft hatte, 150 Arbeiter von dort rekrutieren zu können. Sie wurden allerdings wegen Widerwilligkeit zurückgeschickt. Anschließend wurde dann geklagt, dass sich, Zitat, eine gewisse Tragik in dem Leben der Naturvölker vollzieht, die wie auf St. Matthias und den Hermits von großen Stämmen auf einige hundert Leute zusammengeschmolzen sind. Zitat Ende. Die Ethnographiker, die die Strafexpedition erbeutete, landeten zusammen mit den Gefangenen in Kokopo bzw. Herbertshöhe. Von dort gelangten die Stücke ins Museum, während deren Besitzer und Besitzerinnen getötet oder im Gefängnis waren.
Neben diesen Beispielen von Kolonial- oder Marineoffizieren spielte auch die christliche Mission eine Rolle. Margarete Brüll schreibt dazu:
Der Kauf der Karolinen durch das Deutsche Reich 1899 setzte Bestrebungen in Gang, die Missionierung in deutsche Hände zu legen, was 1903 gelang, als die rheinisch-westfälische Ordensprovinz der Kapuziner die spanischen Mönche ablöste. Von Anfang an klagten die Missionare über die Unzulänglichkeit vieler Erwachsener, über die losen Sitten, die lockeren Eheverhältnisse und die Prostitution. Aus diesen Gründen wurden Kinder und Jugendliche von ihren Familien getrennt, um sie in deutschsprachigen, von Missionaren geführten Schulen dem Einfluss ihrer Eltern zu entziehen und zu Christen zu erziehen. Die Ordensschwester Lotharia Müller arbeitete zwischen 1909 und 1913 auf den Palau-Inseln in den Karolinen und verkaufte 1914 ihre von dort mitgebrachte Sammlung an das Völkerkundemuseum in Freiburg.
Die Missionierung in den deutschen Pazifikkolonien verlief keineswegs immer reibungslos.
1906 wurden bei einem Überfall auf eine Missionsstation, dem sogenannten Beining-Massaker, mehrere Weiße getötet. Obwohl der Vorfall durch das Fehlverhalten eines Missionars provoziert worden war, wurden Anführer der Beining zum Tode verurteilt. Ausgerechnet der als human angesehene Gouverneur Hall schickte deren Schädel an die Freiburger Universität zur wissenschaftlichen Untersuchung.
Zu diesem skandalösen Vorgang zitieren wir einen aufschlussreichen Abschnitt aus dem Buch von Wilhelm Wendland. Im Wunderland der Papuas, ein deutscher Kolonialarzt erlebt die Südsee, das 1939 veröffentlicht wurde.
Die drei zuletzt Erschossenen sollten nach ihrem Tode wenigstens der Wissenschaft noch einen Dienst leisten. Ein Professor der Anthropologie an einer süddeutschen Universität hatte sich an das Kolonialamt mit der Bitte gewandt, die Regierungsärzte in den Schutzgebieten zu veranlassen, ihm zu Studienzwecken Köpfe von Eingeborenen in Spiritus konserviert zu übersenden. Den Ärzten war nahegelegt worden, diesem Wunsch des Professors nachzukommen. Jetzt bot sich Gelegenheit dazu, denn die Leichen der Beining-Mörder wurden von niemandem beansprucht. Außerdem waren die Köpfe unversehrt geblieben, da die Erschießung ausführenden Soldaten auf die Brust und das Herz gezielt hatten. So ließ ich die Köpfe der zuletzt Erschossenen abschneiden und in die Apotheke bringen, wo ich geeignete Blechgefäße mit Spiritus, die nur zugelötet zu werden brauchten, für ihren Versand bereitgestellt hatte.
Abschließend lässt sich sagen, dass das Museum besonders viele Gegenstände aus den deutschen Kolonien erwarb. Dies wurde in der Presse auch als wichtig erachtet, um in der Bevölkerung das Wissen über die eigenen Kolonien zu erweitern. Manche Gegenstände kamen als Schenkungen, viele wurden vom Museum erworben. Auf jeden Fall bemühte man sich aktiv mit Unterstützung des Oberbürgermeisters Winterer darum. Und in den Kolonien selbst reichte die Palette von Schenkungen bis zum Erwerb durch kaltblütigen Raub. Heute ist dieses Wissen um die eigene Verstricktheit in Freiburg weitgehend verloren gegangen, obwohl die Gegenstände nach wie vor hier sind und ihre Geschichte erzählt werden kann. Zumindest die Geschichte derer, die sie herbrachten. Auf www.freiburg-postkolonial.de kann man zu Ozeanien einiges in dem Artikel von Margarete Brüll nachlesen. Ein weiterer Artikel von Edgar Dürrenberger erzählt, wie viele Gegenstände aus Afrika nach Freiburg kamen.
Nicht nur ein koloniales Erbe, sondern auch koloniale Kontinuitäten zeigen sich in der Frage um geraubtes und widerrechtlich angeeignetes Kulturgut in Europa. Eine Wahrheit, die Museumsdirektoren von Berlin bis Madrid am liebsten totschweigen würden. Für die Hamburger Initiative Kulturkooperation Grund genug, dem öffentlichen Diskurs über vom Westen entwendete Kulturgüter auf die Sprünge zu helfen. Ein Beitrag von Benedikt Strunz und Anja Schöner.
Lebensgroße bemalte Büste der Königin, 47 cm hoch, mit der oben gerade abgeschnittenen blauen Perücke, der Helmkrone, die auf halber Höhe noch ein umgelegtes Band hat. Farben wie eben aufgelegt. Arbeit ganz hervorragend. Beschreiben nützt nichts. Ansehen.
Mit diesen Worten beschrieb der wissenschaftliche Attaché am kaiserlichen Generalkonsulat Ludwig Borchert im Dezember 1912 einen außergewöhnlichen Fund, der kurze Zeit später Weltruhm erlangen sollte. Borchert war bei seinen Grabungen auf nichts weniger als auf die sagenhaft erhaltene, über 3000 Jahre alte Büste der Naftäta gestoßen, der Hauptgemahlin des Pharao Echnaton, heute besser bekannt als Nofretete, was auf Deutsch heißt, die Schöne ist gekommen. Was im Anschluss mit dem einmaligen Kunstschatz geschah, ist heute unter Historikerinnen umstritten. Die einen meinen, Borchert hätte seinen Fund ordnungsgemäß ägyptischen Behörden gemeldet. Diese hätten ihn dem Archäologen zugesprochen. Andere Stimmen sprechen in diesem Zusammenhang schlichtweg von Diebstahl. Fakt jedoch ist, dass sich Ägyptens Behörden keinesfalls damit abfinden wollten, dass ein Kulturschatz solchen Ausmaßes außer Landes verweilen sollte, weiß Lena Blosart von der Kulturkooperation in Hamburg.
Also es gab tatsächlich seit 1924 regelmäßig Rückgabeforderungen und die Ägypter haben immer großes Entgegenkommen gezeigt, haben Tauschangebote gemacht für wirklich sehr bedeutende, also auch aus fachlicher Sicht sehr bedeutende Objekte. Sie haben Vermittler angeboten, sprich sie haben große Flexibilität gezeigt, sodass es für Deutschland immer die Möglichkeit gegeben hätte, sie zurückzugeben, ohne einen Gesichtsverlust zu riskieren. Trotzdem sind die Reaktionen sehr zurückhaltend, ausweichend, verzögernd gewesen.
Und sie sind es bis heute. Denn immer noch fordert Ägypten eine Rückkehr der Königinnenbüste. Zumindest einige Monate, heißt es aus Kairo, wolle man den ägyptischen Kulturschatz auch auf ägyptischem Boden präsentieren. Doch in Berlin weist man diese Forderung brüsk zurück. Einmal muss das hohe Alter der Büste herhalten, ein andermal werden die mangelhaften technischen Voraussetzungen im Kairoer Kunstmuseum als Argument zu Felde geführt, Nofretete nicht zu verleihen. Tatsächlich aber, meint Lena Bosart, gäbe es eine andere, viel plausiblere Erklärung, die dagegen spricht, Nofretete abermals auf Reisen zu schicken.
Meine Vermutung ist, dass es sehr stark darum geht, keinen Präzedenzfall zu schaffen, keinen Anfang zu machen. Also man könnte fast glauben, dass die europäischen Museumsdirektoren einer Verschwörung unterliegen, dass niemand den ersten Schritt macht.
Denn tatsächlich würde eine Beilegung des Streits um Nofretete nur einen ersten Schritt bedeuten. Und zwar in einem gesamteuropäischen Kontext. Die Hamburger Kulturkooperation versteht sich als Sprachrohr für Kulturschaffende und Künstlerinnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. In diesem Zusammenhang beschäftigt Lena Bosart bereits eine ganze Weile auch das Thema vom Westen entwendeter Kunst- und Kulturgüter.
Jeder, der mal in einem solchen Museum wie in Berlin war, weiß, wie umfangreich diese Sammlungen sind. Nach Schätzungen der UNESCO sind heute in den europäischen Museen etwa 20 bis 30 Millionen Objekte nur von Sammlerwert aus außereuropäischen Kulturregionen versammelt.
Der Fall der entwendeten Königsgattin, nur eines von vielen Beispielen dafür, wie brachial in der Epoche des europäischen Kolonialismus mit außereuropäischem Kulturgut umgegangen wurde. Zu tausenden verschifften selbsternannte Archäologen aus solchen Kulturkreisen, die der westlichen Welt als unterlegen galten, all das, was ihnen exotisch und wertvoll erschien.
Es gibt einige Regionen, in denen Sie sich ein Museum so vorstellen können, dass dort nur Fotografien an den Wänden hängen, Fotografien von Objekten, die in europäischen Museen ausgestellt sind oder auch in amerikanischen. Das heißt, es ist sprichwörtlich nichts mehr dort.
Und da die Besitztitel der allermeisten Objekte und Exponate tatsächlich mittlerweile dem Gesetz nach in Europa oder den USA liegen, bestehen in den wenigsten Fällen rechtliche Ansprüche auf eine Rückführung. Eine Situation, die in Europas Museen schamlos ausgenutzt wird, meinen die Mitarbeiter der Hamburger Kulturkooperation. Schließlich gehe es tatsächlich ja nicht um eine Rückführung aller Kunstschätze, sondern vielmehr um die Restitution einiger überaus bedeutender Exponate. In dem derzeit gelinde gesagt schweigsamen Umgang mit der Frage nach Herkunft und Rückführung der Schätze vieler europäischer Museen sieht Lena Blosat aber nicht nur ein Stück Ignoranz des Westens. Vielmehr, und das sei beinahe noch schlimmer, stellten sich viele Museumsdirektoren mit ihren windigen Argumentationen, weshalb auch nur leihweise Rückführungen bedeutender Exponate in ihre Herkunftsländer nicht möglich sein sollten, in eine typische koloniale Dominanztradition.
Während der Kolonialzeit gehörte es eben unter den Kolonialbeamten quasi zum guten Ton, alles mitzunehmen, was glänzte, exotisch oder anders schön und kostbar war. Und heute setzt sich das fort. Die Europäer sind der Meinung, dass nur sie das kulturelle Welterbe verwalten können, weil sie vielleicht über hochmoderne Glasschränke verfügen. Und dabei setzt sich dieser politische Gestus von damals sehr ungebrochen fort.
Und nicht zuletzt diesem Gestus hat die Kulturkooperation den Kampf angesagt. Mit der Initiative Nofretete geht auf Reisen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Lena Blosat nach Ostern eine Kampagne starten, die die Frage nach den Besitzverhältnissen europäischer Kunstschätze wie der Nofretete-Büste auf die öffentliche und politische Agenda setzen soll.
Wir bearbeiten da eben kein Mainstream-Thema, sondern ein Thema, das bisher sowohl in der Kulturpolitik als auch in der Entwicklungspolitik als auch in der Außenpolitik absolut vernachlässigt ist. Methodisch ist die Kampagne so aufgebaut, dass sie einerseits die notwendigen Hintergrundinformationen liefert, damit jeder Einzelne sich selbst eine Meinung bilden kann. Zugleich bietet die Kampagne viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Das heißt, ein zentrales Medium wird eine Internetplattform sein mit einem Diskussionsforum, wo in deutscher und auch in englischer Sprache diskutiert werden kann. Dort gibt es auch eine Möglichkeit abzustimmen. Wir bieten eine Abstimmung an mit drei Optionen, nämlich ganz einfach, soll Nofretete nach Ägypten reisen, soll Nofretete in Berlin bleiben oder soll Nofretete nach Ägypten zurückgegeben werden, wie es die ägyptischen Zuständigen fordern.
Ein äußerst ambitioniertes Minimalziel hat sich die Kulturkooperation für ihre Kampagne Nofretete geht auf Reisen dabei bereits gesetzt, dass im Ägyptischen Museum Berlin und in vielen anderen europäischen Museen auf nur wenig Begeisterung stoßen dürfte.
Unser Wunsch ist, dass Nofretete nach Ägypten reist. Letztlich lässt aber auch der Titel der Kampagne offen, was am Ende dabei rauskommt. Aber das Minimale sollte doch sein, dass sie endlich nach Ägypten zurückkehrt und dort auch von den Ägyptern einmal angesehen werden kann.
Lena Blosat weiß, dass die Verschickung von Nofretete natürlich nur ein erster Schritt sein kann, um die schwierige Geschichte des europäischen Umgangs mit außereuropäischen Kulturgütern aufzuarbeiten. In einem ist sich aber die Kulturkooperation sicher. Wenn Nofretete erst einmal auf Reisen geht, dann ist der Stein ins Rollen gebracht.
Das war's von Kolonialismuskritik vor Ort, Freiburg postkolonial auf Radio Dreieckland. Für mehr Informationen besucht doch die Seite www.freiburg-postkolonial.de. Da lässt sich auch diese Sendung sowie die drei vorherigen, lassen sich da alle nachhören. Verantwortlich für diese Sendung waren Benne, Heiko und Nils. Musik Ich wiederhole nochmal die Homepage www.freiburg-postkolonial.de.